Die Geschichte hat einfach alles drinnen, woran du merkst, vielleicht ist das jetzt doch in Ordnung, wenn die Welt kippt und wir uns einfach als Spezies auflösen. Woman loses both hands after trying to take a selfie with a shark.
She was asking for it. Oder wie man in Wien sagt, die hat ja Bell. But I did not think that they would eat my face.
Don't believe him. He is too weak for acting like a president.
Herbert Kickl war begeistert.
That's why he claims to be a king.
Well, ja, was hast glaubt?
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person beim Mauerncheck, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Ich würde fast sagen, heute haben wir wirklich in eine Frühsommer-Edition, oder, lieber Thomas?
Ja, es ist prachtvoll. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber da draußen ist der Wörthersee.
Ja, wir machen es mondän, so wie Christian Kern den ganzen letzten Sommer über. Der war auch da, zwei Häuser weiter.
Ja, ich bin ja beruflich da. Ich trete am Abend hier noch auf in Felden. Ich könnte mir das ja sonst gar nicht leisten, Felden, Wörthersee. Da bleibe ich, da bin ich Bruno Kreisky-Schüler, obwohl ich leider keine Finca in Mallorca habe.
Ja, das ist leidensvollend, aber meine Güte, was noch nicht, dies kann noch werden. Also sowohl die Finca auf Mallorca wie auch das Urlaubsdomizil und Wörthersee.
Ja, ich lasse mich auch jederzeit von wohlhabenden Kärntnern adoptieren, um eines Tages eine Villa am See zu erben. Bin da.
Ja, das war schon.
Bin jederzeit adoptionsbereit.
Ja, das haben schon manche Leute gemacht, um so eine Villa zu kommen. Manche haben auch einfach alt geheiratet, würde ich behaupten.
Ja, nein, da, ich glaube, da kriege ich daheim Schimpfe.
Gut, dann machen wir es nicht, bevor deine Kinder noch einen weiteren Großvater wäre das dann vermutlich kriegen oder Großmutter oder Stiefmutter. Oder
das ist meine neue Frau, ihr dürft Urli zuerst sagen. Nein, mache ich nicht.
Gut, dann machen wir was anderes, machen wir uns einen Kernjob und sprechen wir über das wichtigste Geschehen in der ganzen Welt und natürlich auch in Österreich.
Austria in a nutshell.
Wir haben ja angekündigt, dass wir über die ganze österreichische Bundesregierung sprechen werden. Ich gebe jetzt zu, bei der größten Bundesregierung der Zweiten Republik wird es noch ein bisschen dauern, bis wir alle 21 Personen durchgekaut haben. Durchgekaut ist bisher nicht despektierlich gemeint, sondern einfach nur durchbesprochen haben, wohlgemerkt. Wir werden da ein bisschen splitten müssen. Aber ich würde sagen, fangen wir an mit einem, den wir eigentlich eh alle kennen müssten, weil er schon beim letzten Mal dabei war. Aber trotzdem ist er so ein bisschen die Invisible Man innerhalb dieser Bundesregierung bisweilen gewesen. Norbert Totschnig, Landwirtschaftsminister und eigentlich auch, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen für die Ernährung in diesem Land zuständig, Ernährungssouveränität,
ja, großes Wort. Ja, Landwirtschaftsminister, aber glaube ich trotzdem in der 20.000 Euro Liga bei der Millionenshow. Wer ist das?
Ja, A, B, C oder D, wie Armin Assinger fragen würde. Mein Kollege Michael Großschädel oder unser Kollege vielmehr, der ist ja auch Kabarettist und auch eben auch Sonderreporter der Kleinen Zeitung, der war beim Bauernbund bei.
Ja, den hat er sehr elegant kommentiert.
Ja, schon. Ja, da hat er ihm eine Frage gestellt, die ist sonst ein Klassiker im Alles gesagt Podcast der Zeit. Michael Großschädel hat Norbert Totschnig gefragt, eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Und ich bin ja echt ein leidenschaftlicher Hörer vom Zeit-Podcast. Und da sagen eigentlich alle Menschen dort immer die plastikfreie normale Gurke. Nur bei Norbert Totschnig hast du gemerkt, der hat eine hohe Expertise, gell? Ist dir die Antwort aufgefallen?
Ja, also ich weiß es, ich habe mich vorbereitet. Er hat gesagt, die eingeschweißte Biogurke, weil die hält länger,
ja,
hat er gesagt. Ich hätte auch angesichts dessen, wie er sich so umweltpolitisch in der letzten Regierung positioniert hat, wenn man ihn wahrgenommen hat, eher auf die eingeschweißte Unbiogurke getippt. Das wäre ein bisschen ein Signature-Statement gewesen. Aber ich weiß nicht, ist die Frage erschöpfend beantwortet? Ist die eingeschweißte Biogurke in ihrer Gesamtbilanz der uneingeschweißten Unbiogurke überlegen, zumal man ja auch davon ausgehen kann, dass viele von den Nicht-Biogurken vielleicht nur nicht als Bio deklariert sind.
Na, ich glaube, das gibt es in der konventionellen Großagrarindustrie überhaupt nicht mehr, dass du etwas als Bio erzeugen würdest und das dann nicht als Bio deklarieren würdest, weil du hast ja schon einen wesentlich höheren Verkaufswert mit Bioprodukten.
Mittlerweile ja, stimmt. Also im Weinbau war es früher nahezu umgekehrt. Also so in den frühen 90ern haben auch die Bio gearbeitet, haben das nicht draufgeschrieben, weil das hatte damals so den das Air von Nicaragua-Kaffee, den man jetzt auch nicht wegen am Geschmack getrunken hat, sondern um sich solidarisch zu zeigen. Und das hat sich sehr geändert, aber ich habe ja relativ viel so mit auch Lebensmittelerzeugern immer wieder gesprochen, weil ich lange Jahre Reportagen für eine à la carte, also eine Essens-Trinkens-Zeitung gemacht habe. Und da haben mir doch immer wieder welche gesagt, ich tue mir das gar nicht an. Mhm. Wir verwenden keine systemischen Spritzmittel, aber ich will auch nicht, dass dann dauernd wer kommt nachschauen, ob wir systemische Spritzmittel verwenden. Allerdings waren das alles eher kleine Nischenbetriebe, die ihre Produkte sehr gut in der örtlichen Gastronomie und mit Fixabnehmern weitergebracht haben.
Mhm. Ich habe ja eigentlich erwartet, dass du jetzt irgendwie den Drive nimmst und sagst, vielleicht ist Norbert Totschnig so, als wäre eine eingeschweißte normale Gurke sogar gewesen, dass er sich auch so lange gehalten
die
hat.
Die Haltbarkeit Norbert Totschnigs wiederum ist ein Kapitel für sich. Andererseits, wann jetzt wer andere aus dem Bauernbund nachkommt, also ich glaube auch innerhalb der ÖVP würde jetzt niemand sich da sagen. Man hätte vielleicht irgendwie pro forma die Frauenquote dadurch erhöhen können, dass man wieder eine Eli Köstinger oder etwas Köstingeroides hervorbefördert. Aber wer sagt es dann dem Norbert?
Ja.
Also der sagt dann auch zu Recht, ich habe nichts falsch gemacht.
Genau, gerade als Fischvater geworden. Papa Karenz ist allerdings jetzt auch schon nicht mehr möglich, weil er schon wieder so lang her Papa ist. Also nein, ich verstehe es, dass man ihn gehalten hat. Also würde es auch umgekehrt verstehen, wenn man ihn nicht gehalten hätte. Das ist irgendwie das Tragischste, was man über einen Politiker sagen kann.
Ja, vielleicht breiten wir den Mantel des Themenwechsels über dieses Thema.
Ja, genau. Dann gehen wir im Parteienkanon weiter zu Michaela Schmidt. Die habe ich ehrlich gesagt bis vor kurzem auch nicht gekannt, aber offenbar hat sie dann irgendwann mal dazu sich hinreißen lassen, ihren Meta-Account, sprich Instagram und Facebook, irgendeinem Medienberater so irgendwas zu übertragen. Und plötzlich hat es mir die Michaela Schmidt als Werbung angezeigt auf Instagram. Das ist jetzt grundsätzlich schon, sage ich mal, ganz vernünftig, weil ich glaube, ich bin auf Instagram ausgewiesen als Journalist und Podcaster. Also wenn du irgendwie sich die vordergründigsten Keywords miteinander matchen, macht es durchaus Sinn, dass sie mir angezeigt wird. Da funktioniert sozusagen mal die Werbeprogrammierung. Leider Gottes haben die nur einmal die Werbung programmiert und nicht geschaut, was die Frau eigentlich sonst so macht auf ihrem Account. Und die haben mir dann echt, stand war ehrlicherweise Sonntagabend, die Freude, Spaß, Mühe, suchen sie sich jetzt irgendwie einmal das Nomen dazu aus, gemacht und bin alle Accounts durchgegangen, denen sie auf Instagram folgt. Und man weiß ja, jüngere Menschen, also so 39 würde ich jetzt sagen, die nehmen ihr Instagram nicht nur als Medium her, um irgendwie schöne Architektur anzuschauen oder irgendwas anderes, was ihr Augen erfreuen würde, sondern das ist ja für die auch ihr Nachrichtenkanal. Das heißt, ich wollte mal wissen, wie konsumiert die Frau Michaela Schmidt, mittlerweile eben auch Medienstaatssekretärin, Medien bzw. Nachrichten über diesen Kanal. Und das Einzige, was nahe am Journalismus war, war die Kronenzeitung und Corinna Milbaum. Also sind jetzt beide wirklich journalistische Marken auch in diesem Kanal drinnen, wobei die Corinna nicht ausschließlich Journalismus macht, sondern da trifft es auch irgendwie ab und zu mal ab, dass sie halt über ihre Person schreibt. Das ist aber legitim, ist ja ihr Kanal. Sie kann ja selbst entscheiden, was sie dort macht.
Es ist nicht Puls 24, sondern es ist...
Es ist Corinna Milborn, genau, die Chefredakteurin von Puls 24 beziehungsweise Programmchefin, nennt man das, ich glaube, formal bei denen. Und da habe ich mir schon gedacht, also wenn du schon so etwas machst, ich hoffe, dass sie irgendwo anders Medien konsumieren wird als über Instagram. Also grundsätzlich so als Staatsbürger finde ich es ja gut, dass auch ein Medienpaket drinnen steht, zum Beispiel, dass man jungen Menschen ein digitales Zeitungsabo geben will, dass man die Zustellung von Zeitungen garantieren bzw. bis zu einem gewissen Grad stützen und fördern will. Das finde ich als Staatsbürger gut. Als Medienschaffender muss ich sagen, sie geht das alles ein bisschen kritischer, weil die letzten Medienförderungen haben zum Beispiel dazu geführt, dass Express ein TV-Studio erhalten hat und dass OE24, glaube ich, war das, sich den Newsletter hat finanzieren lassen. Als Digitalförderung wohlgemerkt.
Ja.
Das habe ich als Staatsbürger, aber gleichermaßen als Medienschaffender nicht ganz ideal gefunden. Also da.
Ja, heute glaube ich, für die Entwicklung einer Digitalstrategie auch. Und es haben erstaunlich viele dieser Projekte exakt 350.000 Euro gekostet, kann ich mich auch erinnern. Also ja, da gibt es vielleicht Optimierungsbedarf.
Ganz kurzer Satz noch zur Digitalstrategie von heute. Ich glaube, die besteht darin, dass der Clemens Oestrich einmal pro Monat den Sebastian Kurz anruft, was sagen denn Sie, oder vielleicht sind sogar bei du, jetzt zu der Angelegenheit. Das wird nämlich immer extrem hochgespielt dort. Und alternierend dann die anderen 14 Tage ruft dann Doskozil an.
Ja, und dazwischen, glaube ich, ruft er in der FPÖ-Parteizentrale täglich an und sagt, was soll ich denn schreiben? Was hätte euch gefreien?
Ja, das will ich jetzt nicht bestätigen, aber die anderen zwei Dinge, die fallen mir halt mehr auf.
Sagen wir mal so, es würde nicht viel anders ausschauen, die Zeitung würde nicht anders ausschauen, wenn sie nach diesen Paradigmen gestaltet würde.
Du hast Zeitung gesagt.
Ja, entschuldigen. Er ist mir in der Mangel eines besseren Wortes. Ja, jedenfalls, sagen wir so, also möglicherweise hat ja die neue Medienstaatssekretärin sehr, sehr viele digital Abos und bewegt sich ansonsten auch ganz geläufig durch die Welt der Medien und der Kultur.
Ja, also sie ist ja auch deine Chefin.
Ja, die ist praktisch jetzt meine Chefin. Ich habe allerdings, ich bin ja in der Kleinkunst rubrifiziert und das ist ja, da streiten sich die Gelehrten, ob das eine richtige Kultur ist. Also ich habe sehr wenig persönliche Wahrnehmung von der österreichischen Kultur
fördern
oder so. Ja, das, ja, und Ulrike Lunacek ist mir auch noch im Gedächtnis mit das schöne Wort trainieren in den Schaffensprozess eines Theaterstücks eingebracht hat. Aber ich habe wenig persönlichen Kontakt, also ich bin eh von Haus aus nicht förderwürdig und ich bin auch nicht sehr gut mit Formularen. Ich weiß noch, dass die langjährige, die zentrale Figur der Wiener Kulturpolitik über Jahrzehnte, Ursula Pasterk, die habe ich nie, auch ich glaube, ich war nicht einmal zufällig im gleichen Raum wie sie, aber kurz nach 2000, als Schwarz-Blau gekommen ist, ist sie mir zufällig auf der Straße begegnet und hat mich so herzlich begrüßt, als hätten wir mehrere Interrail-Zugreisen miteinander unternommen. Und ich habe gedacht, aha, so geht Kulturpolitik.
Ja. Meine Güte, freu dich. Vielleicht war es irgendwann auf Insta, Interrail.
Ja, wir haben uns seither, also das war, ich glaube, 2001, ich glaube, wir haben uns seither nicht mehr gesehen. Nein, 2000 war es, war kurz nach D'Angelo. Also es war jetzt nicht der entscheidende Karriere-Turbo, war es nicht. Weil sonst war ich ja jetzt der Kulturstaatssekretär.
Ja, natürlich, Herr Staatssekretär. Das wäre schon was vom Staatskünstler zum Staatssekretär. Der letzte, der es geschafft hat, war Franzl Morak.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Der aber daneben noch seinen Burgtheatervertrag erfüllen musste. Und der Beimann hat ihm immer so ganz kleine Nebenrollen irgendwie gegeben, wo er aber oft da sein hat müssen.
Ja, aber es war immer noch besser als Schneeweißer New Wave Schizobank, finde ich.
Der Anzug so, der andere so. Also die, ja, also ich möchte nicht der sein, der dann am Tag des jüngsten Gerichts das musikalische Schaffen Moraks gegen das politische Schaffen Moraks abwägen muss.
Einer, bei dem sich jetzt ganz, ganz viele Menschen fragen, mich inklusive, Sepp, was machst du? Ich hätte ja unglaublich gerne gewusst, ob Sepp Schälhorn jetzt auch als Staatssekretär mit dem Ressort, ja, Elon Millet oder so ähnlich, die, nicht Dekarbonisierung, das war was anderes, Dereglementierung, ob er da jetzt irgendwie seinen ganzen Food-Account noch weitermachen wird, beziehungsweise was kann man von diesem Essens-Account von Sepp Schälhorn auch noch für seine politische Agenda ableiten? Ich habe jetzt ein Kochbuch und ich habe das vorher mal mit Leidenschaft eine falsche Ente gekocht. Dann nimmst du eine Sellerieknolle, ja, schnippst sie ab, arbeitest so lang daran herum, bis es quasi in der Struktur ausschaut wie eine Entenbrust, übergießt sie dann mit unterschiedlichen Sojasoßen, gut gewürzt und sowas, also hervorragend nach einer Dreiviertelstunde im Backrohr, dafür, dass es so Ausgangsmaterial als Sellerieknolle ist. Und er schreibt dann sinngemäß dazu, ja, er mag es, seine Gäste ein wenig hinters Licht zu führen. Hat das auch irgendwie eine Aussagekraft über die politische Person Sepp Schälhorn? Will er uns jetzt vielleicht auch als Wählerinnen, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger hinters Licht führen?
Also ich kenne den Sepp Schälhorn eigentlich ganz gut. Wir sind befreundet, wenngleich wir uns selten sehen, weil wir unterschiedliche Berufe und Bundesländer innehaben. Und ich würde sagen, dass Sepp ist sicher mehr ein What you see is what you get Typ. Also das ist, bis der über fünf Ecken einen Plan ersonnen hat, ist ihm dazwischen dreimal der Kragen geplatzt. Also ich glaube, man kann sich beim Sepp relativ darauf verlassen, dass er tatsächlich in etwa bekannt gibt, was er vorhat. Außer es wäre ganz schädlich. Also ich möchte ihn jetzt nicht als Deppen dastehen lassen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man sich darauf verlassen. Vielleicht macht er wirklich Sepp, was magst du? Vielleicht macht er so, wie es der Elon Musk seinen Leuten aufzwingen will, aber vielleicht schickt er halt ein, zweimal die Woche irgendwelche Dinge aus seinem Staatssekretariat, die er gemacht hat. Ich habe ihm ja zum Amtsantritt Kettensäge, wollte nicht, aber ich habe im Emoji-Arsenal meines Telefons habe ich einen Fuchsschwanz gefunden und habe ihm den geschickt und er hat so geschrieben, immer noch besser als eine Laubsäge. Wir werden sehen, wohin sich's entwickelt. Ob er daneben noch kocht, ich weiß nicht, er ist ja ein wirklich besessenes Arbeitsvieh. Also ich möchte nicht einmal ausschließen, dass er zwischendurch, wenn es eine Hochzeit gibt, auch wieder selbst in der Kuchel steht, in seinem Lokal und per Bluetooth-Kopfhörer dereguliert. Dem Mann ist sowas zuzutrauen.
Oh ja, meinst du auch, dass er zum Beispiel jetzt das Minoritenstüberl übernehmen könnte und dort reingeht und irgendwie arbeitet er so, weil irgendwie ja, die Ministerratssitzung nicht taugt?
Ich glaube, es könnte, so wie in Seppanschitz kennt, passieren, wenn ein Gericht misslungen ist, das in der Kuchel aufschlagt und sagt, huch einmal. Aber auch das möchte ich im Ungefähren lassen.
Gut, die etwas einordnendere Geschichte zu der ganzen neuen Bundesregierung ist ein Leitartikel von meinem Kollegen Walter Hemmerli, den ich Ihnen mit Freuden in die Shownotes stelle, weil ja, wir haben viel gesprochen, aber er hat auch noch einige sehr, sehr kluge Gedanken, die wir jetzt nicht unterbringen können. Lesen Sie sich durch. Es ist eine Lesefreude.
Vielleicht eins noch, was wirklich, wo ich tatsächlich neugierig bin und neugieriger als bei vielen Bundesregierungen bisher, die sind ja wirklich zum Erfolg verdammt. Also wir sind ja gerade wirklich in einer Welt voller Systemkrisen. Die USA sind nicht mehr die USA. Ein Österreich unterm Volkskanzler Kickl wäre ein ganz ein anderes Österreich gewesen, auch wenn der präsumptive Vizekanzler und der heutige Kanzler personenidentisch sind. Und wenn die jetzt nicht anzahlen, geht es schlecht aus. Und das ist interessant, weil das wissen alle. Und das ist jetzt eine insofern neue Situation, weil wir haben die großen Koalitionen gehabt nach Schüssel, wo ja, glaube ich, wirklich noch vom Schüssel ausgegeben wurde und sehr lange befolgt, wir machen prinzipiell Opposition in der Regierung. Es darf keine Erfolge geben, weil das fällt dann auf die Sozi zurück. Also wir sabotieren alles. Und der Erste, der das Friedel ändern wollte, war der Mitterlehner, den dann der Kurz sabotiert hat. Also das heißt, wir haben eigentlich bisher fast nur dysfunktionale Regierungen gehabt, in gewisser Weise, wo die Partner, also zumindest Koalitionen, wo die Partner einander in herzlicher Hinterfotzigkeit verbunden waren. Und das ist jetzt aber für alle drei tatsächlich eine Frage des politischen Überlegens, das diesmal gescheiter zu machen. Und ich bin sehr neugierig, wie das ausfallen wird.
Ja, bin jetzt weder zuversichtlich noch pessimistisch.
Neugierig.
Und es hat mich zumindest ein bisschen beruhigt, dass jener innere Kreis von Menschen, die für die NEOS 84 Euro Mitgliedsbeitrag zahlen, dann doch dazu entschlossen waren, diese Truppe in eine Regierungsverantwortung zu schicken und nicht jetzt, das wäre im Grunde der dritte Anlauf gewesen, eine Regierungsbildung scheitern zu lassen. Also da zumindest ein sehr, sehr kleiner, muss man dazu sagen, Kreis ist ja einer staatspolitischen Verantwortung bewusst gewesen jetzt in den letzten Wochen und Tagen.
Ja, also ich meine, ich kenne jetzt natürlich die Strukturen nicht, aber ich habe mit aproportional vielen NEOS-Leuten mich unterhalten, weil die offenbar lieber ins Kabarett gehen als praktisch alle anderen Fraktionen. Und so die richtigen Milei-Groupies habe ich nicht gefunden. Wird es vielleicht auch geben.
Industriellenvereinigung.
Bitte?
Industriellenvereinigung.
Ja, ja, aber die Industriellenvereinigung und die NEOS sind nur sehr ein Teilschnitt,
ja,
ident.
Ne? Es entfernt sich mittlerweile immer mehr, ja.
Schauen wir mal.
Oh my goodness.
Vergangene Woche hat mir Thomas noch ein bisschen Optimismus unterstellt, dass ich ja vielleicht noch irgendwie den Glaube hätte, das wäre es jetzt mit Trump gewesen. Ich habe gesagt, na, ich glaube, da kann es noch schlimmer werden. Es ist ja dann im Endeffekt schlimmer geworden. Also diese öffentliche Auspeitschung von Volodymyr Zelensky hat jetzt nicht stattgefunden als Auspeitschung, aber zumindest verbal war es nah dran.
Ja, ja, aber Herbert Kickl war begeistert.
Ja, es waren einige Leute begeistert und der neue Code, den ich dann am Samstag gehört habe, war, aber hast du die ganzen 40 Minuten gesehen?
Ja, ja, das ist genau, weil sich das niemand antun will und das ist dann immer, in Wirklichkeit war alles ganz anders und der Zelensky tatsächlich selber schuld. Nein, es ist ein Blödsinn, war von Haus aus eindeutig ausgemacht, dem volle Kanne an die Wand laufen zu lassen. Es ist sehr interessant, dass Grok, die AI, die der Elon Musk für die Leute, die den blauen Haken bezahlen auf X, zur Verfügung stellt. Und Grok ist relativ gut im Recherchieren und Grok hat das haben jetzt ein paar Leute den Spaß gemacht auf die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump ein bezahltes Asset oder jedenfalls ein russisches Asset und ein Agent ist, hat die Elon Musk AI mit 75-85% angegeben, was ich doch erstaunlich finde und was auch ein schönes Beispiel ist, dass dann AI tatsächlich nicht gut regulierbar ist. Also du kannst dann vielleicht auf X diese Ergebnisse wieder runter Tönen in der Sichtbarkeit. Mhm. Aber dass es grundsätzlich geht, finde ich ganz lustig. Und 75-85% finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, das nähert sich, ich glaube, dem Durchschnittswert, an den auch normale Menschen, unter Anführungszeichen, pardon fürs Normal, falls sich jetzt jemand irritiert fühlt dadurch, die normale Menschen jetzt einfach einmal annehmen würden. Ja? Also so gesehen?
Ja, also es ist ja durchaus, einiges weiß man eh, dass der ganze Trump-Wirtschaftskomplex mit russischem Geld den 90er hindurch vom Kollabieren gerettet wurde, dass in den 90ern die Putin-Leute, sei es Mafia, sei es KGB, sei es beides, ist ja oft schwer zu trennen,
da ist es Milliarden anders als bei Neos aus, und TV,
ja. aus Russland in den Westen geschleust haben und da halt Kooperationspartner braucht haben, die nicht hakelig sind. All das weiß man und ich glaube, dass einfach der Putin dem Trump schon einfach total imponiert. Ich glaube, den findet er super.
Ja, ich glaube, da hat es gar nicht diese verheerenden Videos gebraucht, die auch angefertigt worden sein sollen in einem Hotel in Moskau oder St. Petersburg.
Ja, na, das Interessante ist ja, dass er eigentlich mittlerweile Trump, um ihn selbst zu zitieren, also der könnte ja wirklich jemanden auf der Fifth Avenue erschießen, es würde nichts machen. Ich glaube, dass der mittlerweile insofern auch nicht mehr erpressbar ist. Also wenn da jetzt irgendjemand das gesamte Kompromat, so es das gibt, ja, und du hast, ich weiß es nicht, 80 Terabyte detaillierte Beweise, dass das ein russischer Agent ist, das ist, glaube ich, wurscht. Also seinen Wählern, dass du die aus dieser sektenartigen Verehrungssituation rausholst, ich glaube, da müsste er sich auf offener Bühne in ein Reptil verwandeln und auch das war er nicht sicher, ob sehr viel mehr als ein kurzer Zacken in der Popularitätskurve wäre.
Ja, weil halt tatsächlich seine Kommunikation funktioniert. Ich habe mich jetzt anlehnend an Jagoda Marinic ein bisschen intensiver mit dem Podcast von Ezra Klein beschäftigt. Fantastischer Kolumnist der New York Times. Und er wiederholt immer wieder fast schon mantraartig: Don't believe him. He is too weak for acting like a president. That's why he claims to be a king. Also er ist in seiner politischen Macht nicht stark genug, um wie ein Präsident zu regieren. Mit all dem, was er Checks, Balances, Kongress, Senat und so weiter eben noch einmal bedingen. Deswegen führt er sich auf, als wäre er ein König und zwar eben jetzt absolutistisch erst der König von, wie wir sie in Europa vor über 250 und 300 Jahren bereits abgeschafft haben.
Aber dazu gibt es jetzt auch eine stehende Spruchweisheit aus dem Theatergewerbe, die da lautet, und die ist absolut richtig: Den König spielen die anderen. Du kannst keinen König spielen, weil der König ist eine abstrakte Idee. Aber wenn alle anderen mit Ehrfurcht und Demut auf diese Figur reagieren. Also auch eben, wenn du ein Shakespeare-Stück spürst, du kannst dir einfallen lassen, wie du deinen König anlegst, aber damit es ein König ist, spüren dann die anderen. Und das war bei Sebastian Kurz so und das ist bei Donald Trump noch viel greller so.
Das ist aber ein sehr schöner Vergleich. Gut, ich habe jetzt schon demnächst meinen Leitartikel fürs nächste Wochenende geschrieben. Blicken wir einmal ein bisschen auf Europa. Sind ja auch spannende Tage dieser Zeit und spannend ist ja definitiv falsches Adjektiv, denn Emmanuel Macron hat ja angeboten, den französischen Atomschutzschirm quer über Europa zu spannen. Geht dabei um rund 260 Nuklearsprengköpfe, wo er sagt, ja, das bietet er jetzt so quasi europaweit an, als die eine Variante, wie man sich gegen Russland wehren kann, sollte Amerika in weiterer Folge noch öfters ausfallen, nicht mehr der verlässliche Partner sein, der das Land eh schon länger jetzt nicht mehr ist. Ein paar Punkte, die ich damit hier reflektieren möchte. Erstens, es werden ja nach wie vor, egal was komme und möge, immer französische Atomwaffen bleiben. Und in 2 Jahren wird in Frankreich wieder gewählt. Da könnte es, wenn nicht alles irgendwie so läuft, wie man es nicht hofft, Marine Le Pen, französische Präsidentin.
Die sich bereits ganz laut gegen einen französischen Europaschirm ausgesprochen hat. Allerdings mit, ich weiß nicht, so, ich glaube, es ist wirklich etwas Emotionales mehr wie, was jetzt machen die deutschen Camembert, so. Also es ist, ja. Na, es ist eine französische Force de Frappe und die wird gefälligst französisch bleiben. Aus. So. Ja, also es war nicht weiter argumentiert, aber sie ist auf jeden Fall total dagegen.
Ja, und...
Und die Verbindungen von es heißt nicht mehr, wie heißt es, Rassemblement, nicht mehr Front National.
Rassemblement National.
Ja, Rassemblement National. Die auch finanziellen Verbindungen nach Russland sind ja...
Die Kreditlinien sind noch immer aufrecht, ja, ja, ja.
Also, dass die jetzt eine strategische Schwächung Wladimir Putins anstrebt, das wäre doch ein bisschen Überraschung, ja.
Ja, und bei Kreditlinien sind wir schon an einem anderen Punkt, der mich auch so fasziniert in der Debatte letzter Tage. Europa will ja in den nächsten 4 Jahren rund 800 Milliarden Euro für, nennen wir es mal global, Aufrüstung ausgeben. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass man Panzer kauft, dass man Flugzeuge besser ausstattet, sondern geht es ja auch darum, dass man Infrastruktur innerhalb Europas besser darstellen kann, ausweitet, um überhaupt einmal Truppentransporte quer durch den Kontinent wieder zustande zu bringen. Dazu ist man ja nicht in der Lage in Friedenszeiten derzeit, weil einfach Brücken, Tunnel dergleichen nicht als Infrastruktur herhalten können, um so etwas durchzuführen.
Ja, wir haben immer noch unterschiedliche Eisenbahnspurweiten, was einen auch militärischen Grund hatte, früher eben genau damit
genau
die französische Bahn in Deutschland nicht fahren kann und vice versa. Und ja, also da ist viel zu tun. Eben, es wird interessant, wie sich die Bundesregierung da auch im Weiteren dazu verhält, weil das ist wahrscheinlich die ganz große politische Frage für Europa die nächsten Jahre zumindest. Und irgendeinen Standpunkt wird auch die österreichische neue Regierung dazu finden müssen. Und die sind ja, soweit man sie kennt, sehr unterschiedlich. Also das, was eigentlich angestrebt wird, oder wenn man sagt, das ist notwendig, dann sind die Neos, die das immer schon gesagt haben, dass wir eine europäische Armee brauchen.
Zumindest Veit Stengler ist außenpolitischer Sprecher.
Die SPÖ ist sehr stark neutralitätsnostalgisch, soweit das wahrnehmbar ist. Ich kann mich erinnern, irgendwann in die 90er hat der Pepe Chapa NATO-Beitritt gefordert, aber ich glaube, das war nur, weil er länger nicht im Fernsehen war. Und die ÖVP war sie jetzt, ehrlich gesagt, kann ich da nicht einschätzen. Es war mal eine proeuropäische Partei, dann nicht. Was jetzt ist, weiß ich nicht, oder ob über das innerhalb der ÖVP schon geredet worden ist, mal sehen. Aber de facto ist es natürlich, wenn du Europa, das würde ein deutlicher Schritt Richtung Bundesstaat sein. Habe ich persönlich durchaus Sympathien dafür, aber ist halt extrem umstritten und schwierig und wird man argumentieren und artikulieren müssen. Aber mit dem, was Europa halt jetzt sehr lange oder die EU sehr lange gemacht hat, mit Sachen liegen lassen und hoffen, dass sie sich irgendwie von selber lösen, das wird nicht mehr funktionieren. Und dann ist es sicher so, dass halt die derzeitigen Militärs, die ja nebeneinander aufgebaut sind, das ist sicher auch eine gigantische Verschwendung, weil du gibst wahnsinnig viele Doppelstrukturen und wenn du sozusagen ein europäisches Heer konzipieren würdest, wird es ganz sicher extrem anders ausschauen als die jetzigen Einzelarmeen der EU. Ja? Weil das ist einfach, jede versucht irgendwie vollständig zu sein, keine ist es, aus genau diesem Grund, weil das halt nicht finanzierbar ist, zumindest nicht auf einem globalen Niveau und wenn du jetzt nicht untergehen willst und wir haben jetzt offenbar, also geopolitisch sind wirklich auf allen Seiten die Handschuhe ausgezogen worden und es geht darum, wie viel Einfluss kriegt China, wie viel Einfluss haben die USA, wie viel Einfluss hat Russland und wenn wir dort nicht dazwischen zerpflückt werden wollen wie ein Feuerwehrhändel, dann Feuerwehrgrillhändel.
Feuerwehrhändel.
Ja, Feuerwehrhändel war es eine Fortschrift.
Feuerwehrfesthändel
hieß es. Feuerwehrfesthändel. Dann wird man da sich anstrengen müssen. Und das sage ich als ehemaliger Zivildiener, der als Teenager und junger Mann die Logik, die innere Logik von Wett und Aufrüsten eigentlich nur pervers gefunden hat. Aber wenn einen die äußere Welt damit konfrontiert, dann sehe ich momentan nicht viele Alternativen dazu. Dass das Ganze natürlich wieder eine Korruptionshochstrahlbrunnen hervorbringen wird. Darüber braucht man gar nicht diskutieren. Das ist, wenn aufgerüstet wird, immer so. Aber man kann vielleicht auch schauen, wo dann diese Schauer niedergehen. Weil immer zum Beispiel, auch ganz viele europäische Armeen haben es immer, zum Beispiel die neuen F-35, die derzeit modernsten Kampfjets, wobei man sagen muss, waren alle, wenn jetzt im Ukraine-Krieg Drohnen alles entscheiden, ist Kampfjet vielleicht ein bisschen ein Dampfeisenbahn-Konzept, weiß ich nicht. Ich bin kein Militärexperte, aber man könnte die Idee haben. Und die Idee, dass die USA da vielleicht einen Ausschaltknopf in diesen Chats verbaut haben für Staaten, die damit Dinge tun, die vielleicht nicht im amerikanischen oder im aktuellen amerikanischen Interesse liegen, die heute für hoch. Und ob eine Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland im Interesse der derzeitigen US-Regierung liegt, sollen auch die Experten vielleicht besprechen.
Ja, aber genau so eine Dinge werden ja tatsächlich auch von Experten gesprochen und besprochen. Man überlegt ja auch, ein europäisches eigenes Äquivalent zu Starlink zu schaffen, auch um überhaupt einmal Geoortungen wieder weiterhin möglich zu machen, während Elon Musk in der Früh irgendwann mal einfällt, oh, jetzt zeige ich nicht nur mein fünftes Kind, sondern überlege auch noch die Ukraine hops gehen zu lassen, könnte ja in seiner erratischen Person durchaus drinnen gelegen sein, dass ihm das eben raus passiert und so. Aber andere Punkte fand ich auch in der ganzen Debatte immer sehr spannend, bei diesen 800 Milliarden Euro überlegt man auch, wo kann denn das Geld überhaupt irgendwie mal herkommen und dergleichen. Und da ist natürlich jetzt schon was Interessantes gewesen. Man hat sich überlegt, könnte man nicht aus den im Zuge von Russland-Sanktionen konfiszierten Geldern vielleicht irgendwie ein bisschen was abgreifen, um das dazu zu verwenden. Und da hat man gesagt, nein, man kann jetzt nur auf legalem Wege die Zinsen heranziehen, allerdings nicht den Vermögensstamm. Und zwar nicht jetzt nur aus rechtlichen Gründen und dergleichen mehr, sondern man hat gesagt, naja, wir müssen schon aufpassen, der Finanzplatz Europa ist nicht nur beseelt von den lupenreinsten Demokraten, die jetzt so die 24er Räder sind, sondern da können ja auch noch andere Menschen, sagen wir es mal vorsichtig, Vermögen hier gebunkert haben. Deswegen ist man da sehr, sehr vorsichtig, was man jetzt tatsächlich russischen Oligarchen, Kriegsgewinnlern, wie auch immer, abnimmt, um Europa aufzurüsten. Das finde ich auch dann irgendwie schön, dass man in aller Sicherheitsgedanken dann noch einmal denkt, ja, aber Moment, aber den Banken darf es nicht schlecht gehen.
Ja, ja, und den Büchern darf es nicht schlecht gehen. Also, und es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, weil, also allein, wenn man die sind jetzt nicht mehr in der Europäischen Union, aber durch den äußeren Druck wieder ein bisschen näher an Europa gerückt, England, London, wenn du in London alle Immobilien, die russischen Oligarchen gehören, unsichtbar machst, dann hast du freie Sicht ins malerische englische Umland.
Oh, schön.
Wien soll dem Vernehmen nach nicht viel anders sein. Und ja, das ist natürlich etwas, was dich in deiner Handlungsfähigkeit ein bisschen einschränkt. Weil natürlich möchte man weiterhin in der Lage sein, mehrstellige Milliardensummen an hinterzogenem Volksvermögen von irgendwelchen Diktatoren zu verwalten und einer produktiven Verwendung zuzuführen. Hm. Das ist ein bisschen die alte europäische Verlogenheit, die ein bisschen dazugehört. Vielleicht ist es das katholische Erbe, obwohl ja auch viele protestantische Länder dabei sind, aber dass man halt die Werte hochhalten und die Werte einhalten, sind zwei Paar Schuhe.
Ja, das stimmt und das ist eigentlich eine sehr geschmeidige Übergabe zu J.D. Vance. Über den wollte man nämlich auch noch ganz kurz sprechen. Der Mann, Sie werden ihn aus dem berühmten Zelensky-Video sehen, er wollte da ja eigentlich nur kalmieren in der ganzen Angelegenheit. Ja, er war eigentlich der Ruhepol in der ganzen Angelegenheit. Also Körperspannung, englische Sprache, Alters, jetzt ist irgendwie aus meiner Perspektive nicht daraus schließen, dass er wirklich irgendwie da Ruhe reinbringen wollte, aber sein unbenommen, wenn er diese Aussage getätigt hat. Er hatte jetzt auch ein bisschen ein neues Business mit Peter Thiel am Laufen und da geht es so um Agrarindustrie. Nicht jetzt aus der Ecke Norbert Totschnig, sondern ein bisschen größer gedacht.
Ja, ein bisschen amerikanischer gedacht. Und ja, also er ist beteiligt an einer Firma mit Peter Thiel im Hintergrund, die eben Agrarbusiness als Investitionsasset setzt. Also da ist nicht dran gedacht, dass du dir Gummistiefeln und einen Traktor kaufst, sondern halt als Renditeprojekte zur Geldanlage. Und dazu braucht man Land. Ich meine, ist übrigens auch, haben ja ein paar Leute in Niederösterreich gesagt, dass auch in Österreich mittlerweile Investoren relativ viel Grund zusammenkaufen, weil man sich denkt, der wird nicht mehr. Und die Intelligenz unserer Raumordnung sieht eher vor, dass das immer weniger wird. Und dann wird das mehr wert, das sind die Gesetze des Marktes. Und nachdem aber jetzt vermutlich die Zollpolitik des Herrn Trump sehr viele amerikanische, US-amerikanische Farmer sehr in Schwierigkeiten bringen wird und es gut sein kann, dass da einige das auch nicht überleben, weil sie brechen die drei größten Absatzmärkte weg. Dünger kommt praktisch ausschließlich aus Kanada und so weiter. Das heißt, du kannst, viele von denen sind mit einer hohen Verschuldungsrate am Laufen. wenn da ein Massensterben von großen amerikanischen Farmern einsetzen sollte, ist es möglicherweise etwas, das den Interessen des J.D. Vance gar nicht entgegensteht, sondern da ist dann vielleicht ein bisschen, das sind Investitionsobjekte für eine Firma, die sich rechtzeitig intelligent auf das spezialisiert hat, vielleicht ganz attraktiv.
Da bringt es dann auch nichts mehr, wenn Willie Nelson mit seinen 91 Jahren noch einmal ein Farm-Aid-Konzert anstartet, oder?
Na, der Willie Nelson hat seine Pflicht getan. Man kann ihm wünschen, dass er noch lang gesund bei Kräften und bei gesunder Lunge bleibt, um seinen Hobby frönen zu können. Aber ich glaube, das wird, da sprechen wir von anderen Größenordnungen. Ja.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Woman loses both hands after trying, und jetzt kommt's, to take a selfie with a shark. Die Geschichte hat einfach alles drinnen, woran du merkst, vielleicht ist das jetzt doch in Ordnung, wenn die Welt kippt. Und wir uns einfach als, als Spezies auflösen, oder? Ich meine, da schwimmt 40 Minuten lang schon ein Hai durch eine Bucht und die besagte Kanadierin geht dann nach 40 Minuten, das muss man wirklich vorstellen, 40 Minuten, wo schon alle Leute das Wasser verlassen haben, geht sie nochmal hin und bemüht sich darum, ein Selfie mit diesem Hai zu kriegen und dann werden ihr beide Hände abgebissen.
Es ist sicher tragisch und die Frau hat sicher Menschen, die sie lieben, aber es ist natürlich schon ein klassischer Fall von, wie man auf Englisch sagt, she was asking for it. Also die, oder wie man in Wien sagt, die hat ja bettelt. Also das gehört wie, also ich fand die Darwin Awards immer ein bisschen zynisch, aber dann muss ich gestehen, in einer Ecke, in der schlechteren Ecke meines Herzens habe ich dann über manche Contest-Sieger, also wer es nicht kennt, die Darwin Awards bewerten die jeweils dümmsten, selbstverschuldeten Todesfälle eines Jahres. Und ein bisschen so ein Fall liegt hier auch vor, weil ja, was hast glaubt, ist das Wort. Und mir ist aber in dem Zusammenhang eingefallen, weil wir auch gerade über eben diese amerikanischen Farmer, wo ja sich Protest trägt und die haben Angst um ihre Zukunft und so weiter, und das ist aber natürlich alles Trump-Kernland. Es gibt da so ein Meme, wie Internetler sagen, ein Meme, das ist, ich sage zuerst auf Englisch, das ist knackiger, but I did not think that they would eat my face, said woman voting for Face-Eating Leopard Party. Also die Frau, die für die gesichtsfressende Leopardenpartei gestimmt hat, beschwert sich, ich hätte nie gedacht, dass sie mein Gesicht fressen werden. Und ein bisschen so ein Fall liegt, glaube ich, in beiden Fällen vor. Also wenn du als Farmer, der ja noch dazu sind ja diese Tarife schon mal ausprobiert worden und das hat die US-amerikanische Landwirtschaft schon unter Trump 1 ziemlich in Schwierigkeiten gebracht. Und wenn du dann trotzdem aus, das ist my man und was halt menschlicher Zugehörigkeit zu diesem gewinnenden Kerl, nochmal dafür stimmst, dann ja, wer für die Face-Eating-Leopard-Party stimmt, sollte sich nicht wundern, wenn er in der Früh beim Zähneputzen sich wundert.
Ja, ja, bei uns in Kärnten.
Ich verrate Ihnen jetzt etwas, was wir tatsächlich nicht ins Video packen würden, so wie wir es machen würden. Ich glaube, Thomas Maurer hat schon eine Speedo an und wartet nur darauf, dass dieser Podcast endet und er in den Wörthersee springen kann. Liege ich da richtig?
Ich denke, ich werde es ausprobieren. Ich glaube, der ist sicher noch recht knusprig von den Temperaturen.
Ja. Ja, behaupte schon, also ich war heuer noch nicht drinnen.
Aber ich habe das irgendwie, ich kann da schwer widerstehen. Wenn die Sonne scheint und die Luft halbwegs warm ist, finde ich, ist auch sehr kaltes Wasser eher anregend als furchtbar.
Ja, ich bin an einer Autobahnbaustelle vorbeigefahren, da waren die Herren schon oberkörperfrei unterwegs heute.
Naja, ja, das ist 6. aber, März. Das gehört aber, glaube ich, zum Bauarbeiter-Ehrenkodex oder hat gehört. Mittlerweile redet man ja auch in dieser Branche über so Sachen wie Hautkrebs.
Ja,
aber an und für sich war das immer ein echter Mann, hat am Bauch 3 Bier im Schallstall stehen und verrichtet gut sichtbar sein Werk.
Genau, aber darüber wollten wir gar nicht sprechen, sondern einen anderen prominenten Winterschwimmer, nämlich Landeshauptmann Peter Kaiser. Der hat unlängst bei Conny Bischofberger in der Kronenzeitung, sie hat viele Sachen gefragt, aber aus irgendeinem Grund hat er aufs Winterschwimmen zu kommen, sei so, gesagt, er sei jetzt kein Winterschwimmer und das ist jetzt auch der Grund dafür, warum er nicht Bundespräsident werden will, weil er möchte jetzt halt auch künftig, wenn er dann irgendwie in Pension ist, Winterschwimmer werden und der erste Schritt in die Pension ist, er hat angekündigt, in diesem Jahr den Vorsitz der SPÖ abzugeben und jetzt muss man sagen, und ich glaube, ich habe das wahrscheinlich eh schon zwei, dreimal kommentiert oder so, aber das ist schon was Bemerkenswertes. Du bist, Peter Kaiser, hast 15 Jahre lang darunter gelitten, dass die Kärntner SPÖ nicht in der Lage war, irgendwie einen klaren Kurs gegenüber Jörg Haider zu finden. Das eine Mal haben sie mit ihm gebackelt, das nächste Mal waren sie mit ihm in Opposition, das dritte Mal haben sie einfach intern so lange gestritten, bis keiner mehr gewusst hat, was los war. Dann ist halt Jörg Haider gestorben, dann hat man irgendwie nach einer gewissen Phase des Schockmoments wieder Oberwasser gewonnen und ist jetzt seit 2013 eben auch jene Partei, die den Landeshauptmann stellt. Aber ist dieser Peter Kaiser, der das alles mitgemacht hat, sagst du dann so und in einem halben Jahr verabschieden wir aus der Partei und Jungs, Mädels, Damen, Herren, ihr werdet das schon irgendwie machen. Das finde ich demokratiepolitisch ein interessantes Experiment und das ist jetzt tatsächlich als sehr grobe Kritik zu verstehen, bitte.
Okay, also du meinst es nicht, man könnte auch sagen, ein wahrer Demokrat.
Man könnte auch sagen, Susi, geh du voran.
Wie in einer Erbmonarchie seinen Thronfolger auswählt, und sondern wirklich das Beispiel der demokratischen Auseinandersetzung. Irgendeine Ordnung in der Übergabe wäre schon eigentlich vernünftig.
Ja, grundsätzlich glaube ich schon, weil ich weiß, Peter Kaiser hat wahrscheinlich ein sehr, sehr positives Menschenbild, trotz all dem, was er in seinem Leben erlebt hat. Aber dieses positive Menschenbild zu haben und zu glauben, die Partei wird sich jetzt ohne Selbstbeschädigung da eine neue Vorsitzende, einen neuen Vorsitzenden finden, ach, das ist dann schon ein bisschen sehr, nicht nur rot in die Welt geschaut, sondern rosa-rot.
Das steht im Widerspruch dazu, dass er eigentlich die Interner der Kärntner SPÖ auch ganz gut kennen sollte.
Ja, schon. Und es gibt ja mehrere Kandidaten. David Schaunig, Entschuldigung.
Ja, aber der schon einmal
Landesparteivorsitzende war, ja.
Und dann aber, wenn ich mich richtig erinnere, zurückgetreten ist, weil ihr der Haider zu grauslich war und sie sich mit so hasserfüllten Menschen jeden Tag abgeben will.
Ja, genau.
Da muss ich sagen, dann ja, toi, toi, toi mit Herbert Kickels jeweiligen Statthaltern in Kärnten.
Ja, wobei, man muss ja sagen, jetzt falls man gerade ein, weil ich vorhin Xabi Schaunig-Kandut sagen wollte. Sie hat ja rein rechtlich betrachtet einen Doppelnamen, führt den ja eben aber in der politischen, sagen wir jetzt mal, Show, im politischen Auftreten nicht, weil sie hat schon lange vor Georg Dornauer offenbar für sich beschlossen, SPÖ-Wähler killen keine Frau mit Doppelnamen.
Entweder das, ist in Deutschland war es lang anders, also in der SPD war der Doppelname fast verpflichtend, ist mir vorgekommen, so aber eher so in den 90er, 2000er Jahren.
Ja, es war Doris Schröder-Köpf, weil sie gerade noch sagen wollte, übrigens, ich bin noch immer mit ihm verheiratet, auch wenn erst die vierte bin.
Aber vielleicht ist es eher so, wie man im auch Theater, Rockstar, Sportbereich oft einmal eingeführte Namen einfach beibehält. Vielleicht ist es ja dann einfach so. Also es ist ja, könnte ja auch sein, dass, ich weiß es nicht, aber von den österreichischen männlichen Politikern, die man halt so kennt, haben möglicherweise einige amtlich einen Doppelnamen, aber führen ihn nicht. Das ist durchaus möglich, weil oft sagt man ja wegen die Kinder und die Kinder sich dann aussuchen. Ja, da spreche ich jetzt den Rechercheur in die an.
Ja, das werde ich natürlich bei Norbert Totschnig nachschauen.
Ja, vielleicht ist das in Wirklichkeit ein Norbert Totschnig.
Er hat der Tirolberger. Er hat eine Steirerin geheiratet, das weiß ich.
Ja?
Frag mich nicht, warum ich das weiß. Hast du eine Präferenz jetzt so als demnächst Dauergast und mutmaßlich nach Kärnten heiratender oder adoptiert währender Wahlkärntner?
Nein, ich habe nicht alle gekannt. Also Gabi Schaunig kenne ich noch von ihrem ersten Karrierehöhepunkt. Philipp Kucher ist, finde ich, ein interessantes Studienobjekt für SPÖ-Ologen, weil ja eigentlich ein Doskozilist, der aber unter dem Babler einen Aufstieg erfahren hat. Also ich bin nicht, ich verfüge nicht über Detailkenntnisse dieser Partei, um das erklären zu können. Also da können wir vielleicht einmal einen Gast einladen, eine Gästin.
Ich glaube aber tatsächlich, Philipp Kucher könnte uns das selbst auch nicht erklären, warum er und wie er das geschafft hat, da dran zu bleiben und oben zu bleiben. Ich glaube, das war einfach der Kraft des Faktischen geschuldet, dass Andreas Babler irgendjemanden im Club, im Nationalrat gebraucht hat, der einen Sitz im Nationalrat schlicht hat, weil ihm der immer schon genommen war, weil er halt, ja, keine Ahnung, mit der Partei gestritten hat, vielleicht auch nicht kandidiert hat beim vorletzten Mal oder so.
Vielleicht hat er doch jemanden auch braucht, was sie denkt, wenn der Doskozil den Namen am Handy liest, hebt er doch an.
Ja, und dann nimmt er das Handy weg und sagt, du Hans-Peter, ich bin's, der Andi.
Genau.
Aha, okay, ja.
Eingefahren, ich bin's, der Andi.
Ja, ich glaube, das Schmiede funktioniert dreimal.
Ja, wenn, dreimal nicht, einmal.
Ja, keine Ahnung.
Und Nummer drei unter den Thronprätendenten, muss ich jetzt gestehen, aber ich bin halt auch wirklich selten in Kärnten, sagt mir gar nichts. Also ich hab den Namen vergessen. Ich habe jetzt nachgeschaut, weiß für Flächenwidmung, Kindergärten.
Daniel Fehlner ist es dann, ja. Genau. Weil ich wollte jetzt selber schon ganz kurz verzweifelt schauen, wen meinst denn du jetzt als Nummer drei?
Also gibt es noch mehr? Wahrscheinlich gibt es mehr.
Der Villacher Bürgermeister wird immer wieder genannt, auch wenn er mehrfach schon abgesagt hat. Gerade jetzt auch hat er ja doch, würde ich mal sagen, sehr solide Figur abgegeben im Zuge des ganzen Terrorakts, der in Villach geschehen ist. Also da hat er, ich glaube, sehr würdevoll das Ganze durchgeführt und kommentiert. Dann gibt es natürlich auch noch andere Leute, die sich Hoffnung machen. Dritter Landtagspräsident, zum Beispiel Andreas Scherwitzel, ist niemand, den man jetzt in der Wiener Blase schon kennengelernt hat. Ja, Kucher könnten alles sein. Also ich glaube, das könnte man einen eigenen Podcast dazu mal machen oder so. Ja,
ja, da müsste ich mich vorher einarbeiten. Also weil man sollte auch nie von der Favoritenliste voreilig streichen, aber da kenne ich mich halt überhaupt nicht aus. Ja. Ich vermute, dass es
den
Kärntner oder Kärntnerinnen gab, die in den letzten Jahren im alpinen Skilauf sehr gut waren.
Oh ja, doch. Matthias Mayer, zweimal Gold bei Olympischen Spielen, ist ein fantastischer Kerl. Lebt da hinten gleich über den Hügel drüber.
Würd ich auch bei einer SPÖ-Parteiobmann-Suche nie ganz aus den Augen lassen.
Ja, es war ihm im internationalen Skisport ein bisschen zu stressig. Das ist ja hinlänglich bekannt von Matthias Mayer. Aber dass er dann sagt, in der Kärntner SPÖ eine ruhige Kugel schieben, ich glaube, du öffnest da völlig neue Diskussionsperspektiven.
Wie ruhig ist die Kugel? Wir müssen da wirklich vielleicht einmal eine Sondersendung machen.
Ja, das machen wir. Thomas Maurer, ich merke schon, Sie sehen es nicht, aber er hat sich schon die Schuhe ausgezogen, entfernt jetzt auch die Socken und du weißt schon, du musst da jetzt noch über die Straße gehen. Also.
Ja, und irgendwo eine. Ich weiß nicht, wie viel Seeufer frei ist da.
Du, dort Straße runter, ein Schloss am Wörthersee, klein neben der Roy Black-Statue, links abgebogen, da ist der See.
Ja, das ist einmal eine Beschreibung. Roy Black-Statuen wird es nicht so viel geben, ja?
Ja, genau, ja? Das geht sich aus. Wunderbar. Sie merken, wenn wir zusammensitzen, dann dauert es noch länger. Deswegen sind wir nächste Woche wieder auf Fernaufnahme und so gehen wir mit einer kürzeren Episode auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Musst du noch irgendwas sagen?
Nein, ich sage, was sagt man in Kärnten? Eigentlich ganz normal, Wiederschauen.
Ja.
Gibt's kein nix?
Nein.
Na, dann Wiederschauen.
Ich gehe baden.
Ich gehe baden.